Vielleicht wartest du gerade auf den richtigen Moment, auf ein Zeichen, auf mehr Mut, auf weniger Angst. Und während du wartest, zieht das Leben leise an dir vorbei. Nicht, weil du langsam bist, sondern weil du vergessen hast, dass du gehen darfst, auch ohne perfekte Bedingungen. Du glaubst vielleicht, du müsstest erst stark sein, um anzufangen. Doch Wahrheit ist, du wirst stark, weil du anfängst. Niemand geht den ersten Schritt mit Gewissheit. Niemand weiß am Anfang, ob der Weg trägt. Aber jeder, der je gewachsen ist, hat einmal gezittert und ist trotzdem gegangen. Vielleicht hast du Fehler gemacht. Vielleicht bist du gefallen. Vielleicht hast du dich verloren. Aber hör mir zu. Deine Vergangenheit ist kein Urteil. Sie ist eine Geschichte. Und jede Geschichte darf ein neues Kapitel beginnen. Nicht morgen. Nicht irgendwann. Heute. Denn Veränderung beginnt nicht, wenn alles leicht wird. Sie beginnt, wenn du dich entscheidest, dich selbst nicht mehr aufzugeben. Du bist nicht hier, um klein zu bleiben. Nicht, um dich anzupassen, bis du kaum noch spürst, wer du bist. In dir liegt mehr Kraft, als du dir je erlaubt hast zu glauben. Mehr Mut, mehr Tiefe, mehr Möglichkeit. Und vielleicht wartet das Leben nicht darauf, dass du perfekt wirst. Vielleicht wartet es nur darauf, dass du ehrlich wirst. Ehrlich mit dir, mit deinen Träumen, mit dem, was du wirklich willst. Es wird Tage geben, an denen du zweifelst. Aber Zweifel sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind das Flüstern deines Potenzials, das fragt, ob du dich endlich ernst nimmst. Und wenn du müde bist, ruhe dich aus. Aber gib dich nicht auf. Denn irgendwo in der Zukunft steht eine Version von dir, die stolz ist, dass du heute nicht stehen geblieben bist. Am Ende wird dich nicht fragen, wie oft du Angst hattest. Es wird dich fragen, ob du trotz Angst gegangen bist. Ob du geliebt hast, ob du gewagt hast, ob du an dich geglaubt hast. Auch wenn es niemand sonst tat. Und vielleicht ist genau das der Sinn von allem. Nicht ein großes, perfektes Leben zu führen, sondern ein ehrliches. Eines, in dem du dich traust, du selbst zu sein. Und heute, genau heute, ist ein guter Tag, damit zu beginnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schnellerwerden-Podcast. Und ja, wie geht's dir? Wie geht's euch? Ich hoffe doch mal gut. Bevor wir heute in diese Episode starten, kann ich einfach noch so ein bisschen zu meinem aktuellen Stand erzählen. Ja, was mein Training so macht, wie es mir so geht. Vielleicht ist das ja auch für den einen, die andere, vielleicht ist es ja interessant. Ich habe ja den ganzen Tag damit zu tun, Menschen zu begleiten oder das große Glück, Menschen begleiten zu dürfen, die irgendwo ja ein Ziel haben. Und gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, macht natürlich immer sehr viel Spaß und ist mit viel Freude, auch manchmal mit viel Leid verbunden, wie das halt im Leben so ist. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Manchmal hat man das Gefühl, man hat irgendwie so ein Plateau erreicht, es passiert irgendwie nichts, man tritt irgendwie auf der Stelle und plötzlich geht es dann auf einmal wieder ab. Und plötzlich, wenn es richtig gut läuft, denkst du, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen und zack, geht alles schief. Ne? Also es ist ein permanentes Jonglieren durch den Alltag mit dem Ziel, irgendwie dann doch im Laufen oder im High Rocks auch irgendwie besser zu werden. Und ja, das begleitet mich natürlich auch. Ne? Auch wenn ich Trainer bin, habe ich natürlich auch meine eigenen Themen. Und ja, wenn man mal richtig gut gewesen ist im Sport und irgendwann seinen Peak erreicht hat, dann weiß man eben, okay, das habe ich mal geschafft. Und dann kommt sportlich gesehen vielleicht von dem Ziel, was man sich gesetzt hat, hat man vielleicht dieses Limit erreicht und man wird in der Zeit tatsächlich dann nicht mehr besser oder man weiß, okay, ich habe damals im Leistungssport halt eben sehr, sehr viel trainiert. Ich war jünger, ich war mehr leistungsfähiger. Ja, wenn man jünger ist, ist man einfach leistungsfähiger, konnte viel trainieren. Und das hat sich natürlich dann irgendwann geändert. Man hat nicht mehr so viel trainiert. Man ist älter geworden. Was soll ich sagen? Also das nagt natürlich schon an einem, wenn man merkt, es geht jetzt irgendwie von der Bestleistung her und man läuft nicht mehr die Zeiten, die man mal früher gerannt wird. Aber eine Sache ist total wichtig und es gibt Dinge, die verbinden wir ja immer, wenn wir ein Ziel erreicht haben, dass wir ein Stück weit glücklicher sind und dass wir emotional uns vielleicht mit diesem Ziel verbunden fühlen. Aber was ich immer wieder feststellen muss, das ist den Sport, den ich so liebe, also wie Laufen oder High Rocks oder alles das, was mit Bewegung zu tun hat, löst in mir ja ein emotionales Gefühl von Glück, Zufriedenheit und Freude aus. Und immer wenn ich dieses empfinde oder spüre, geht es mir für den Moment gut. Und wenn man das eben öfters erlebt und regelmäßig, dann hat man wieder öfters mal positive Momente und die halten oder helfen einem irgendwie, ja, besser durchs Leben zu gehen. Und auch wenn ich dieses Ziel nicht mehr erreiche, was an eine Zeit geknüpft ist, ist aber dennoch immer dieses Gefühl dahinter, dass wenn ich die Ziellinie überquere oder dass wenn ich meinen Lauf beendet habe oder wenn ich mein Training abgeschlossen ist, dass dieses emotionale Gefühl immer noch da ist. Und ich bin mal gefragt worden, du Alex, trainierst du denn auch langsame Leute so wie mich? Jetzt warst du schon so schnell und du hast so viel erreicht und ich bin ja total langsam. Und ganz egal, wer über diese Ziellinie läuft. Am Ende des Tages geht es ja immer um dieses Gefühl hinter diesem Ziel oder hinter dem, was man erreicht hat. Und eine Sache muss man sich immer vor Augen halten, dass ja alles, was ihr tut oder alles, was ihr macht im Bereich von oder in allen Bereichen, sollte am Ende ein emotionales Gefühl auslösen, was euch glücklich macht und happy macht. Wenn es das nicht mehr tut, dann ist irgendwie die Dinge, die ihr macht, vielleicht nicht mehr richtig oder ihr blockiert euch selber, weil ihr unbedingt etwas erreichen wollt und das irgendwie an eine Bedingung geknüpft ist, dass wenn man dieses Ziel erreicht, dass man dann glücklich ist. Es gibt ja so viele, die immer so in den nächsten Meilenschritten arbeiten und nur wenn sie das erreicht haben, sind sie glücklich. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir das erreicht haben, dann ist ja nichts zu Ende, dann ist man ja nicht sein Leben lang glücklich, sondern dann geht's direkt weiter. Und wenn man nicht erkennt, dass man immer in dem Augenblick, wo man jetzt aktuell ist, dass man da viele Dinge einfach sich suchen muss, für die man, und das ist auch eine ganz wichtige Ressource, die man immer mal wieder wecken muss, um ja tatsächlich nicht Gefahr zu laufen, immer mehr zu wollen. Und das ist eben das Thema Dankbarkeit. Und für Dinge sind wir selten dankbar. Und je öfters wir dankbar sind für die kleinsten Sachen auf dieser Welt, hilft das uns einfach zu erkennen, dass es uns vielleicht ja gar nicht so schlecht geht. Vielleicht haben wir Trainingseinheiten gehabt, die waren richtig scheiße und wir haben vielleicht den 10-Kilometer-Lauf nicht in 50 Minuten geschafft, was wir als Ziel haben. Aber vielleicht dann auch mal dankbar zu sein für die Dinge, die man vielleicht zu diesem Zeitpunkt eben nicht sieht. Und um da auch an meiner Situation anzuknüpfen, ich habe mein Leben lang immer Sport gemacht und ich habe auch mein Leben lang immer auf meinen Körper geachtet und habe auch immer versucht, mich, klar, es gibt immer Tage, wo man mal über die Stränge schlägt, aber im Groben und Ganzen. Ich habe noch nie in meinem Leben an einer Zigarette gezogen. Ich habe schon mal eine Shisha geraucht, das muss ich dazu sagen. Aber jetzt wollte ich eigentlich sagen, wie cool ich bin, aber nee. Aber an einer normalen Zigarette habe ich tatsächlich noch nie gezogen. Und es ist ganz, ganz, ganz selten. Ich habe natürlich schon mal irgendwo auch Alkohol getrunken, aber wenn, dann ist es dann vielleicht auch mal eskaliert und ich habe dann auch mich dann in die Walachei gekotzt und mein Bett voll gekotzt. Aber jetzt in meinen 38 Lebensjahren kann ich irgendwie an einer Hand abzählen, wo ich vielleicht mal Alkohol getrunken habe und wo ich wirklich Raubbau an meinem Körper betrieben habe, wo man sagt, okay, das war jetzt einfach zu viel. Ich habe immer versucht, immer ausgeglichen zu sein, immer einen gesunden Lebensstil zu führen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das tue und ich gut geschlafen habe und es mir gut geht und ich stehe morgens auf, dann fühle ich mich halt eben gut. Umso intensiver ist natürlich dann auch das Gefühl, wenn es einem nicht so gut geht. Und es gibt dann oft so Kleinigkeiten, wenn man denkt, ich habe Halskratzen, mir juckt das Ohr, nicht, dass ich da eine Erkältung einschleicht oder dass ich zu stark in meinen Körper reinhöre. Das sind dann immer so Punkte, ja, die dann einen auch immer grübeln lassen. Aber jetzt tatsächlich so die letzten 12 Wochen, und ich habe es ja bereits erzählt, habe ich natürlich auch mit Problemen zu tun gehabt, wo mich der Körper dazu gezwungen hat, eine Laufpause tatsächlich richtig mal machen zu müssen. Und das kenne ich so nicht. Ich hatte immer mal wieder vielleicht kleine Wehwehchen, aber habe es dann doch relativ schnell immer wieder in den Griff bekommen und habe ganz oft Alternativtraining gefunden, um trotzdem fit zu bleiben, irgendwie in der Bewegung zu bleiben, auch wenn dann das Laufen gefehlt hat. Aber so die letzten Wochen war tatsächlich, und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man viel arbeitet, wenn man Familie hat, wenn man Verpflichtungen hat und dann noch versucht, regelmäßig Sport zu machen und man kann es vielleicht nicht, also das Laufen kann man nicht machen, weil man vielleicht aktuell nicht laufen kann, sucht man natürlich dann irgendwie Alternativen, um weiterhin fit zu bleiben. Und ja, auch das ist in den letzten 12 Wochen tatsächlich sehr, sehr viel auf der Strecke geblieben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich weniger Bewegung habe. Ich hatte das Gefühl, irgendwie baue ich total ab und ich bin total unausgelastet. Und dann muss man irgendwie anders verarbeiten, weil man halt eben nicht mehr diese Aktivierung übers Laufen hat oder über diese Bewegung. Und da ist mir einfach nochmal deutlich geworden, ja, dass Körper und Geist eine ganz, ganz wichtige Einheit ist und wir tatsächlich immer irgendwie ausgeglichen sein müssen. Und ja, in den letzten Wochen, wie gesagt, habe ich kaum trainiert, aufgrund der Problematik mit meinem Fuß. Ich habe es ja auch immer wieder mal angedeutet und erzählt, dass diese Fersenbeschwerden, die ich habe, also ich habe ja beide ausgeprägten Haglundfersen, ein Knochenauswucherung an der Ferse. Und da läuft die Achillessehne dran vorbei und natürlich bei viel Belastung. Und ich habe in meinen ersten 25 Lebensjahren habe ich natürlich sehr viel Belastung gehabt. Ne? Immer viele Laufkilometer, viele Sprünge, viel Krafttraining, immer enge Schuhe, oft mit Spikes gelaufen, auf harter Bahn, auf Tatanbahn, viele Sprünge gemacht. Geht natürlich dann irgendwie, dass der Knochen dann sich vielleicht sich auch anpasst. Und dann war einfach jetzt der Zeitpunkt, wo ich viel gesessen habe, immer enge Schuhe getragen hatte. Ja, irgendwann hatte ich mein Sprunggelenk halt eben blockiert und dadurch habe ich jeden Tag irgendwie den Fuß falsch belastet und dadurch hat sich halt eben so eine Entzündung an der Ferse eingeschlichen, nur an der Achillessehne. Und damit habe ich die ganze Zeit irgendwie 3 Tage trainiert, 3 Tage nicht trainiert, 3 Tage trainiert, aber es war halt immer auf so einer Schmerzskala, wo man sagt, ja, für die Trainingseinheit funktioniert es, aber nicht mehr. Ja, und dann nachher dem letzten Hyrox-Wettkampf, den ich gemacht habe, da war es dann so extrem, dass ich gesagt habe, boah, nee, jetzt mache ich da definitiv mal Pause dran oder lasse ich da mal so viel Pause dran, dass sich das mal wirklich komplett erholt. Ja, und das war jetzt tatsächlich so 12 Wochen und da habe ich einfach gemerkt, mein Körper arbeitet ganz schön und auch da fehlte mir halt eben irgendwas. Und jetzt aber habe ich wieder angefangen und habe die ersten Meter wieder gemacht und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das war, wie sich das angefühlt hat, wenn man nach 12 Wochen das erste Mal wieder 3 Schritte joggt, ja, und dann wieder geht. Und das meine ich damit. Wir sehen ja oft immer nur, dass wir gescheitert sind. Und wir sind eigentlich gar nicht dankbar dafür, dass wir vielleicht laufen können oder dass wir überhaupt Sport machen können oder dass wir gesundheitlich vielleicht nur Kleinigkeiten haben und damit eigentlich alles machen können. Dabei gibt es so viel Leid und so viel Drama, dass man ja ehrlicherweise sagt, es hätte einen auch ganz anders treffen können. Ne? Deswegen solltet ihr auch immer wieder mal dankbar sein für das, was ihr aktuell habt, auch wenn es halt eben nicht immer rund läuft. Aber es kommen auch wieder andere Phasen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder im Training dabei. Und wo fängt man dann an? Ja, und deswegen habe ich heute noch mal ein bisschen was zur Leistungsdiagnostik mitgebracht. Und an dieser Stelle möchte ich heute etwas vorstellen. Ich habe es ja auch letzte Woche schon angekündigt. Was es schon länger gibt, aber wo viele noch gar nicht wissen, dass es gibt oder wo man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Und das ist tatsächlich eine Art Leistungsdiagnostik und die möchte ich gleich erklären. Aber um es jetzt nochmal kurz zu Ende zu bringen, bevor wir richtig reinstarten. Wo fängt man an, wenn man so lange Pause gemacht hat? Ja, klar weiß man, was man mal gekonnt hat. Und wenn man natürlich dann gleich wieder losläuft, dann hat man natürlich gleich wieder denselben Fehler in Anführungszeichen gemacht und man hat wieder Probleme. Ne? Also deswegen ist es wichtig zu gucken, wo steht man aktuell und dann wieder vernünftig das Ganze aufzubauen. Und das habe ich natürlich jetzt auch gemacht. Habe jetzt die ersten Laufmeter wieder gemacht und das fühlt sich richtig, ich sage auf der einen Seite natürlich richtig gut an, dass man wieder laufen kann. Auf der anderen Seite schwingt natürlich die Angst mit, dass man vielleicht wieder nach ein bisschen zu viel Belastung, dass man wieder Schmerzen bekommt oder dass ja der Knochen sich irgendwie wieder meldet oder wie auch immer. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt irgendwie gefühlt wieder bei Null. Ich habe natürlich irgendwo immer noch eine relativ gute Fitnessbasis. Natürlich im Vergleich zu vor mehreren Jahren sieht das natürlich, muss man ganz klar sagen, ist es immer noch nicht gut. Aber Es ist eine vernünftige Basis da, auf die man aufbauen kann. Und jetzt gilt es natürlich auch für mich, genau wie für euch oder für alle, die zuhören, ne? Ihr verfolgt ja so ein Ziel, ihr habt so einen Plan. Und dann beginnt die Reise. Und genauso ist es ja auch bei den Athleten, die ich betreue. Wir haben eine Progression da drin, wir haben eine Entlastungswoche, wir stehen gut im Austausch. Manchmal muss man was verschieben, manchmal muss man wieder Dinge anpassen, weil es nicht so gut geklappt hat, ne? Und das ist halt eben, ja, das bedeutet halt eben, adaptiv unterwegs zu sein. Und wenn man halt eben mit einem starren Plan arbeitet, dann funktioniert das in der Regel nicht, weil der halt eben einfach geschrieben ist und man da sehr wenig Flexibilität hat. Und ich bin jetzt neu gestartet, um einfach nochmal herauszufinden, wo steht denn mein Körper. Und das kann man natürlich sehr gut mit einer Leistungsdiagnostik machen. Und es gibt da verschiedene Arten der Leistungsdiagnostik und genau darüber sprechen wir heute. Und explizit möchte ich eine euch vorstellen, die mega interessant ist und was ich daraus für eine Erkenntnis im Prinzip gewonnen habe. Genau, jetzt habe ich tatsächlich hier wahnsinnig viel schon vorher gelabert, ohne dass es ein Intro gab, ohne dass es Werbung gab. Aber das ist auch vollkommen okay. Ja, ihr hört sonst immer viel Werbung. Und der nächste Monat wird auch spannend, also der Februar, habe ich einen exklusiven Partner, der wird die ganze Zeit ausgespielt, also freut euch auch da drauf. Coole Sache. Deswegen will ich gar nicht so viel Werbung machen in dieser Folge. Ich sage trotzdem kurz mein Intro und dann sprechen wir mal über das Thema Leistungsdiagnostik und wie ich damit umgegangen bin oder wie ich damit umgehe und was ihr vielleicht nutzen könnt oder was ihr daraus vielleicht für ja, Möglichkeiten seht. Also, viel Spaß bei dieser geilen Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Folge. Leistungsdiagnostik. Ein Wort, das für viele nach Labor, Maske, Blutabnahme und komplizierten Diagrammen klingt. Leistungsdiagnostik ist in aller Munde. Ihr kennt wahrscheinlich auch die ein oder andere Leistungsdiagnostik. Es gibt ganz, ganz viele Methoden, um einfach den Körper erstmal zu analysieren, wo er jetzt steht, um letztendlich daraus ja bestimmte Trainingszonen abzuleiten, dass man halt eben vernünftig trainiert. Und heute möchte ich mit euch über drei Methoden sprechen, die in der Leistungsdiagnostik einfach eine zentrale Rolle spielen. Und die ersten zwei werdet ihr auf jeden Fall alle kennen. Und zwar, das ist einmal die Spiroergometrie, das ist die erste. Die zweite, das ist die klassische Laktatmessung. Und eine Methode, die noch relativ neu, aber extrem spannend ist, um die geht es dann heute auch, das ist die lokale Sauerstoffmessung im Muskel mit Sensoren. Und diese Sensoren klebt man sich an bestimmte Muskelpartien und die messen halt eben lokal den Sauerstoff in der Muskulatur. Und an dieser Stelle einmal kurz Werbung für TrainRed. TrainRed ist ein Anbieter, der so eine Messung möglich macht. Das ist im Prinzip ein Sensor, eine bestimmte Messmethode, die letztendlich den Muskel analysiert während des Trainings in einer Live-Messung, das heißt unter Belastung, wenn du jetzt beim Laufen oder beim Radfahren bist oder wie auch immer, sieht man halt während der Belastung, wie viel Sauerstoff ist noch im Muskel zur Verfügung. Und wenn das unter einem gewissen Bereich halt eben abfällt, sind wir halt eben in einem anaeroben Bereich unterwegs, also im Prinzip an einer Schwelle unterwegs und man weiß, dass der Muskel halt eben zu dieser Stelle ermüdet. Aber da gehen wir gleich drauf ein. So, jetzt nochmal vielleicht so zusammengefasst, was sind denn so die Unterschiede, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Und da fangen wir mit der Spiroergometrie an. Ne? Also das ist so, ich sag mal, der Klassiker der modernen Leistungsdiagnostik ist halt eben die Spiroergometrie. Und was wird hier eigentlich gemessen? Also hier messen wir tatsächlich so die maximale Sauerstoffaufnahme, also die VO2. Dann messen wir die Kohlendioxidabgabe. Dann messen wir die Atemfrequenz und das Atemvolumen. Wie wird das Ganze gemacht? In der Regel mit einer Maske. Also das heißt, der Athlet hat so eine Maske auf, über die er quasi unter diesem Test die ganze Zeit diese Maske anhat. Entweder macht man die auf dem Rad oder halt eben auf dem Laufband. Das sind so die Klassiker. Was passiert jetzt im Körper? Also in der Regel macht man einen Stufentest. Also man fängt ganz langsam an und man wird alle 3 Minuten schneller und misst halt eben parallel noch die Herzfrequenz und halt eben über die Maske. Und was misst man? Also im Prinzip, oder was passiert? Bei steigender Belastung steigt der Sauerstoffbedarf. Ja, wir brauchen natürlich mehr Sauerstoff, je intensiver es wird. Das Herz fängt an eben schneller zu schlagen. Die Lunge arbeitet intensiver, also versuchen ja mehr mit der Lunge zu arbeiten. Und die Muskeln fordern letztendlich mehr Energie. Also wir sehen in diesem Fall das Zusammenspiel von Lunge, von Herz, von Blut und Muskulatur. Die Vorteile von so einer Spiroergometrie sind tatsächlich, eigentlich ist es so der Goldstandard zur Bestimmung der VO2 Max, also der maximalen Sauerstoffaufnahme. Dann ist es natürlich auch ein sehr gutes Diagnostik von Herz und Lunge einfach, ne, weil wir halt eben über die Atemwege und Atemgase gehen. Liefert ja letztendlich die Atemschwellen, also die aerobe und die anaerobe Schwelle, und ist natürlich für Ausdauersportler sehr gut letztendlich geeignet. Und man bekommt ein Bild vom gesamten System. Also wir überblicken damit letztendlich die komplette Leistungsfähigkeit des Körpers beim Sport. Dann gibt es natürlich auch noch so Nachteile. Und erstens ist es natürlich aufwendig, manchmal vielleicht auch ein bisschen teuer, und wir brauchen in der Regel, müssen wir dafür irgendwie hinfahren, wir müssen aufs Laufband gehen oder wir müssen letztendlich einen Weg auf uns nehmen und das bei irgendeinem Anbieter machen. Dann ist natürlich auch die Maske, wenn man noch nie so eine Maske angehabt hat, ist es natürlich auch vielleicht auch unangenehm, mal mit so einer Maske zu laufen. Ja. Man läuft ja sonst eigentlich nie mit dieser Maske. Und wenn man dann auf einmal so eine Maske anhat, kann das schon mal dazu führen, dass man sagt, ah, ich kriege nicht so viel Luft. Wir arbeiten halt sehr global und weniger lokal. Das heißt, wir gucken halt eben die Gesamtleistung im Körper an und können dann halt eben nicht sehen, okay, was ist jetzt eigentlich vielleicht der limitierende Faktor? Ja, klar rutsche ich in die anaerobe Schwelle. Ja, also die Leistung ist an einem bestimmten Punkt. Aber was macht die Muskulatur? Wo ist dieser limitierende Faktor? Ist es die Lunge, die uns limitiert? Ist es vielleicht das Herz, was uns limitiert? Ist es die Muskulatur im Gesamten oder vielleicht auch nur ein Muskel? Das sind halt eben Dinge, die halt oft unklar bleiben, allein nur bei dieser Messung der Spiroergometrie. Und ich muss auch immer sagen, das findet natürlich immer unter Laborbedingungen statt. Das heißt, wir sind drinnen auf dem Laufband. Da ist alles komplett gerade, komplett eben. Und draußen haben wir das halt eben nicht. Ne? Wenn wir draußen unterwegs sind beim Wettkampflaufen, ne, dann laufen wir natürlich irgendwie auf Asphalt, nicht auf dem Laufband. Wir laufen vielleicht mal links, mal laufen rechts. Wir haben keine Maske an. Wir sind vielleicht auch nicht so aufgeregt oder nervös. Das heißt, auch unter so einem Test passiert es natürlich relativ schnell, dass wenn wir loslaufen, dass unser Puls vielleicht direkt 10 Schläge höher ist als bei unserem eigenen Training. Und das kommt natürlich dann alles bei dieser Leistungsdiagnostik auch raus. Und dann trainiert man am Ende des Tages nach Werten, die erstmal gut sind, weil man dann erstmal eine Benchmark hat und weiß, ah, okay, da sind meine Zonen. Und wenn ich jetzt die Zone beispielsweise bei 150 habe, bei einer Pace von 5 Minuten, und ich dann mein eigenes Training mache und ich dann vielleicht auch mit dieser Herzfrequenz laufe bei 5 Minuten, habe ich vielleicht ein ganz anderes subjektives Empfinden wie bei diesem Test, wo man sagt, ja, irgendwie habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass, oder vielleicht habe ich auch das Gefühl, dass es viel anstrengender ist als das, was ich auf dem Laufband gemacht habe, ja. Und deswegen zieht immer zu allen Diagnostiken, die ihr macht, nehmt auf jeden Fall auch immer das subjektive Belastungsempfinden mit rein. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Nimmt diese RPE-Skala, ich finde die großartig, also 0 ist überhaupt keine Anstrengung und 10 ist maximale Anstrengung, und orientiert euch dann auch immer daran. Ja, also wenn ihr die Werte habt von der Spiroergometrie, nutzt diese und fühlt aber dann auch in den Körper rein. Ja, bei einer Schwellenleistung, die bei euch da rausgekommen ist, sollte es dann irgendwo bei, ja, keine Ahnung, bei 6 bis 7 irgendwo in diesem Bereich sein. Und wenn ihr jetzt lauft und ihr lauft in diesem Bereich und ihr merkt, boah, nee, ich bin eigentlich schon gerade am Limit am Laufen, ich bin schon bei 8, 9, dann wisst ihr, okay, vielleicht bin ich jetzt doch subjektiv doch drüber, es ist doch anstrengender, als ich vielleicht von meinen Werten her habe. Und da macht ihr ein gutes Mittelding da draus. Ja, also das ist immer, wo man ja letztendlich auch immer mal hinschauen muss. Man sollte sich halt nie nur auf die reinen Werte verlassen, sondern halt eben auch da gucken, dass man sagt, okay, das sind meine Werte plus das subjektive Belastungsempfinden, und dann wird das schon gut zusammenpassen. Dann zweite Methode, natürlich die Laktatdiagnostik, also der Klassiker mit Blut. Das ist, kann man oder machen auch viele zusammen. Das heißt, während man diese Maske hat, diese Spiroergometrie macht und im Stufentest unterwegs ist, nimmt man auch nach jeder Stufe auch immer noch Blut ab. In der Regel macht man das oft aus dem Ohrläppchen. Das heißt, nach jeder Stufe gibt es einen Pieker ins Ohr. Man macht den ersten Tropfen, nimmt man weg, dann drückt man und dann nimmt man letztendlich den aktuellen Wert im Blut und bestimmt damit den Laktatspiegel. Und dieser Laktatwert gibt dann auch Auskunft über, ja, was passiert da eigentlich? Letztendlich, Laktat ist kein Abfallstoff, sondern einfach ein ganz normaler Energieträger. Ja, aber je höher die Belastung einfach wird, desto mehr Laktat entsteht im Körper. Und irgendwann kann der Körper es nicht mehr schnell genug abbauen. Das bedeutet, wenn wir an einen gewissen Punkt kommen, und das ist dann die anaerobe Schwelle, davon habt ihr jetzt auch gehört, dann ist quasi Laktataufbau, findet deutlich schneller statt als der Laktatabbau. Und wenn wir genau an der Grenze sind, also an der Schwelle, dann ist im Prinzip Laktataufbau gleich dem Laktatabbau. Das ist halt eben die Grenze. Und wenn wir da drüber schneller laufen, dann passiert es halt relativ schnell, dass sich dieser Laktatwert deutlich schneller steigert. Bleiben wir unter der Schwelle, ja, lernt der Körper tatsächlich dann in diesem Bereich gut Laktat oder mit Laktat umzugehen. So, was zeigt uns das? Also auch hier werden wir übers Blut dann sehen, wo aerobe Bereiche enden, wo Übergänge liegen und wie belastbar man tatsächlich dann ist. Vorteile der Leistungsdiagnostik, in der Regel sind die günstiger, also so eine Messung günstiger. Man hat gute Bestimmung von Trainingszonen und auch das ist natürlich für den Ausdauersport sehr gut geeignet. Jetzt gibt es aber natürlich auch vielleicht auch da wieder Nachteile. Nachteil ist natürlich die Blutabnahme. Es gibt Leute, die können kein Blut sehen und selbst wenn es ein Pieker ist aus dem Ohrläppchen, haben die einfach davor Hemmungen, das einfach machen zu wollen oder sie würden es gerne machen, aber können es nicht aufgrund der, ja, dass man halt eben kein Blut sehen kann oder dass man Probleme hat mit Piekser oder mit Nadeln. Dann ist es natürlich immer eine punktuelle Messung und keine Dauerbeobachtung. Also bei der Spiroergometrie werden wir ist das eigentlich eine fortlaufende Bewegung, also wir laufen von 10 km/h 3 Minuten, aber wir haben keine Pause, wir laufen also im Prinzip durch und wir messen die ganze Zeit die Atmung. Beim Laktat ist es ein bisschen anders, weil da können wir schlecht beim Laufen versuchen, das Blut irgendwie abzunehmen. In der Regel unterbricht man kurz die Stufe nach 3 Minuten, man springt so vom Laufband so ein Stück zur Seite, man beugt sich vor, derjenige, der Diagnostiker nimmt im Prinzip, nachdem derjenige runtergekommen ist vom Laufband, nimmt er im Prinzip das Blut ab, misst diesen Wert, dann springt derjenige wieder aufs Laufband und läuft die nächste Stufe weiter. Und Laktat ist immer ein bisschen zeitversetzt. Ja, das Laktat fällt dann natürlich an, aber es kommt immer ein bisschen zeitversetzt. Ne? Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es spielt halt schon auch ein bisschen da rein. Das heißt, der Wert und dann kommt es auch stark abhängig davon, wer nimmt das Blut ab, wie oft macht derjenige das, ne? Ist das gut abgenommen? Ist vielleicht zu wenig Blut auf der Lanzette drauf oder wie auch immer? Ne? Also da kann auch manchmal schon auch oft mal manchmal Werte rauskommen, wo man denkt, hä, kann doch eigentlich nicht sein. Ne? Also das passiert halt eher auch schon mal. Und ist natürlich auch stark abhängig von der Tagesform. Ne? Also wie hast du geschlafen? Wie ist deine Ernährung? Wie ist dein Stresslevel? Auch das spiegelt sich so ein bisschen wieder. Und der wichtigste Punkt halt, wir messen halt eben im Blut. Aber das ist halt eine andere Herangehensweise, als über die Atemgase zu gehen, sondern wir nehmen es halt eben übers Blut ab. Das heißt, wir sehen nur das Ergebnis und nicht den eigentlichen Ort des Geschehens. Was bedeutet das? Wir nehmen zwar das Blut zum Beispiel aus dem Ohrläppchen ab und wir sehen halt eben stoffwechselmäßig so den gesamten Körper, wie viel Laktat wird jetzt eben produziert. Und jetzt kommen wir zu dieser spannenden Neuheit, die eigentlich keine Neuheit ist, aber jetzt ist es halt möglich über TrainRed, das ist der Anbieter, über das ich das Ganze gemacht habe, das ist halt eben eine lokale Sauerstoffmessung im Muskel. Und dabei geht es im Prinzip darum, also wirklich lokal zu schauen, was passiert an einem bestimmten Muskel. Und das ist über die sogenannte NIRS-Methode beziehungsweise über die NIRS Sensoren, so heißen die. Und im Prinzip klebt man letztendlich diesen Sensor direkt auf die Haut. Ja, im Idealfall hat man natürlich keine Tattoos, weil durch Tattoos geht natürlich der Lichtsensor nicht so gut. Und deswegen auch die Handgelenksmessung auf dem linken Arm bei mir. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine Uhr nicht an der linken Hand trage, sondern an der rechten. Weil auf der linken Seite geht das Lichtsignal nicht durch mein Tattoo, was ich an dem Arm habe. Deswegen wird auch auf meiner Uhr immer angezeigt, dass ich jedes Mal den Code zum Entsperren eingeben muss, weil jedes Mal, wenn ich die Uhr anhabe und es einmal entsperrt habe, denkt die Uhr, oh, die Uhr ist wieder abgelegt worden, weil der Lichtsensor nicht durch die Muskulatur geht. Ja, vielleicht das mal so als kleine Anekdote am Rand. Deswegen sollte das auch immer auf einem Muskel platziert werden, wo halt eben kein Tattoo ist und wo dieser Lichteinfall direkt durch die Haut eben in der Muskulatur ankommt. Ihr kennt das Ganze von euren Uhren. Ja, wenn ihr eine Handgelenks-Herzfrequenzmessung habt, ja, dann geht halt eben über die Sensoren, die verbaut sind, über diesen optischen Sensor, geht letztendlich dieses Lichtsignal in die Haut und darüber kann man halt eben den Puls messen. Und was viele Uhren ja auch können, ist ja auch die Sauerstoffsättigung. Das kennt ihr auch, ne? Manchmal, wenn ihr nachts aufwacht und ihr schaut dann auf die Uhr, dann steht dann ja Sauerstoffsättigung zu 98%, 99%, 100%, ja? Das ist aber nur die Sauerstoffsättigung und dieser Sensor ist tatsächlich und er kann in der Muskelzelle selber sehen, wie viel Sauerstoff kommt am Muskel an, wie viel kann verwertet werden und wann lässt der Sauerstoffgehalt nach. Und das ist richtig cool, weil das quasi live passiert. Ja, bei allen anderen Sachen, wenn wir zum Beispiel Laktat abnehmen, dann sehen wir es halt eben nicht live. Wir laufen und können dann quasi nach jeder Stufe könnten wir theoretisch Laktat abnehmen. Wir sehen unter einem bestimmten Wert und können dann sagen, ah, okay, ich bin bei so und so viel. Ich bin immer noch in meiner Schwelle, in meiner Zone. Ja, aber bei diesem Sensor ist es so, da gibt es eine App dazu und die App habe ich dann quasi parallel, wenn ich jetzt auf dem Laufband stehe oder wenn ich auf dem Fahrrad sitze, habe ich die App im Prinzip parallel auf, ist jetzt auf dem Rad und habe den Sensor an meinem rechten Oberschenkel platziert. Und dann kann man natürlich da auch einen Stufentest machen, das habe ich auch gemacht. Und dann fährt man ganz normal los, keine Ahnung, 100 Watt, dann 130 Watt, dann 160 Watt, dann 190 Watt also, und immer so weiter. Man macht also im Prinzip einen klassischen Stufentest und wenn man losfährt, dann wird das System quasi kalibriert und in völliger Ruhe wird quasi gemessen, wie ist der Sauerstoffgehalt aktuell in der Muskulatur, also in dem Fall genau an dem Oberschenkel und dann fährt man los. Und je anstrengender es wird, sieht man halt eben live in der App, sieht man natürlich, wie verändert sich der Sauerstoffgehalt während der Belastung. Und wie es halt so ist, je anstrengender es wird, je mehr Watt man tritt, desto weniger Sauerstoff kommt dann letztendlich an. Wenn ich jetzt parallel noch eine Maske an hätte und würde eine Spiroergometrie machen, ja, dann würde man sehen, okay, Herzfrequenz steigt, ich muss mehr abatmen. Wenn ich einen Laktattest machen würde, parallel auch noch Blut abnehmen würde, würde man sehen, dass Laktat steigt. Und so kann man halt eben lokal in der Muskulatur sehen, was passiert da gerade. Und darüber kann man halt eben auch eine Leistungsdiagnostik machen und man geht dann über den Muskel, der letztendlich hauptverantwortlich ist für die Sportart. Und das ist eigentlich cool. Und ich kann es natürlich beim Laufen anbringen, ich kann es zum Beispiel beim Krafttraining anbringen und sehe dann halt eben immer live, während ich Kniebeuge beispielsweise mache. Ich nehme mir das Gewicht, lege mir das auf den Rücken, habe den Sensor und sehe auf der Anzeige, okay, voller Sauerstoffgehalt, jetzt mache ich die erste Kniebeuge. Ich gehe runter, komme hoch, dann sehe ich, okay, ich komme von 70% auf 65%. Ich mache die zweite Wiederholung, es geht auf 60%. Ich mache die dritte Wiederholung, wir gehen auf 55%. Und dann mache ich die 8. und 9. Wiederholung und dann bin ich in dem Bereich, wo ich in einer Sauerstoffschuld bin und weiß, okay, jetzt wird der Reiz gesetzt, um vielleicht den Muskel zu trainieren. Ich hänge die Hantel wieder ein und sehe dann auch live, wie schnell füllt sich letztendlich wieder der Sauerstoffgehalt in der Muskelzelle wieder auf. Und das ist im Prinzip meine Zeit, die ich nutzen kann, um die Pause zu steuern. Ich sehe also live, okay, nach 30 Sekunden sind wir wieder auf, keine Ahnung, auf 55%, nach einer Minute sind wir bei 60 und bei einer Minute 30 sehe ich, ich bin schon wieder bei meinen vollen 70%, also das ist so, ich sag mal so, die Benchmark, ich bin, oder der Muskel ist erholt, jetzt wird es Zeit für den nächsten Satz. Und darüber kann man halt eben live wirklich exakt das Training steuern. Und was habe ich damit rausgefunden jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich da bin? Und man muss auf der einen Seite sagen, ich habe ja eine relativ, ich sag mal, intensive Vergangenheit. Das heißt, über diesen 400-Meter-Lauf habe ich meinem System natürlich beigebracht, sportartspezifisch zu funktionieren. Und sportartspezifisch bedeutet, ich hatte vielleicht eine okaye Grundlage. Also die war nicht gut, die war aber auch nicht schlecht, die war in Ordnung. Und ich hatte natürlich eine sehr gute VO2-Max-Leistung, also eine sehr gute maximale Belastung, weil 400 Meter ist ja Vollsprint über einen langen Zeitraum. Das heißt, maximale Belastung so lange aufrecht zu erhalten wie möglich, Laktat steigt extrem hoch an. Das bedeutet, in einem kurzen Zeitraum musste man lernen, mit sehr, sehr viel Laktat umgehen zu können. Und wenn ich jetzt so eine normale Leistungsdiagnostik im Prinzip mache, dann kann man sehen, dass meine Grundlage ist okay, dann steigt es langsam, dann geht im Prinzip das Tempo hoch und dann komme ich relativ schnell an den Punkt ins VO2 Max und dann sieht man im VO2 Max Bereich, wenn ich da schon angekommen bin von meiner Schwelle, kann ich trotzdem dann noch die nächste Stufe laufen und die nächste Stufe und die nächste Stufe. Natürlich bin ich schon am Limit, aber ich kann immer noch laufen und immer noch laufen. Jetzt gibt es einen Bereich, und das war eigentlich ganz spannend zu sehen, während ich diesen Test gemacht habe, auf dem Rad, habe ich halt gesehen, dass die Grundlage war okay. Und dann kommen wir in den Schwellenbereich. Und da hat man relativ schnell gesehen, dass meine Schwellenleistung ja bis zum gewissen Punkt okay war. Und dann kam eben dieser VO2-Max-Bereich. Aber es kam halt eben raus, dass meine Tempohärte extrem schlecht ist. Das heißt, wenn ich im Prinzip in Zone 4 angekommen bin und an meinem Steady State war, brauchte es nur einen ganz, ganz kleinen Impuls, dass ich über diesen Punkt drüber war und wieder ins maximale Laktat abgerutscht bin. Und das ist auch das, was ich im Rennen merke. Ob es ein 5-Kilometer-Lauf ist, 10-Kilometer-Lauf oder auch ein Hyrox-Rennen. Ich kann ein hohes Tempo gut rennen, bin dann sehr schnell im roten Bereich und muss dann auch relativ schnell die Leistung nach hinten raus dann auch abbrechen. Aber ich kann nicht so gut ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Tempo an der Schwelle laufen über einen längeren Zeitraum. Das funktioniert bei mir nicht, ohne dass ich direkt wieder abrutsche in den roten Bereich. Und das Spannende ist, als ich diesen Sensor auf meinem Oberschenkel hatte, habe ich gesehen, dass die Herzfrequenz eigentlich immer weiter nach oben gegangen ist, aber der Sauerstoffgehalt in der arbeitenden Muskulatur relativ konstant geblieben ist. Also ist das auch ein Zeichen dafür, dass das Herz-Kreislauf-System im Prinzip mehr arbeiten muss, leisten muss, aber die lokale Versorgung in der Muskulatur relativ gut war. Und das habe ich euch ja auch schon ein paar Mal erzählt. Das heißt, wenn ihr euer Training macht, was habt ihr ein Gefühl bei den intensiven Trainingseinheiten, was der limitierende Faktor ist? Ist es tatsächlich, dass ihr rennt und ihr merkt, boah, mein Herz-Kreislauf-System kann nicht mehr, die Beine können aber noch? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, boah, meine Beine können nicht mehr, die brennen schon, aber mein Herz-Kreislauf-System kann noch? Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass halt eben die Versorgung in der Muskulatur vielleicht nicht so gut ist oder halt eben das Herz-Kreislauf-System ein Stück weit besser. Und das ist ganz extrem und das wird wahrscheinlich bei ganz vielen 400-Meter-Läufern sein oder viele, die mit Laktat gut umgehen können, dass man sehr gut im roten Bereich unterwegs ist, ja, weil man vielleicht auch vom Laufschritt, man hat vielleicht eine gute Technik, man kann sehr viel Kraft aufwenden, die Lauftechnik fühlt sich gut an, damit kann ich schnell rennen, aber die Leistung ist halt eben limitiert, weil das Herz-Kreislauf-System nicht hinterherkommt und weil man halt eben zu wenig an der Schwelle gearbeitet hat. Also, was ist dann daraus die Konsequenz für mich? Ich brauche nicht so viel VO2-Max-Training, ja, weil das kann mein Körper. Also wenn ich jetzt dann 3,30 renne oder 3,20, kann ich das gut. Bin natürlich danach kaputt, aber das kann ich. Aber wenn ich jetzt dagegen an meiner Schwelle renne, zum Beispiel 4 Minuten 10 oder so um die 4 Minuten 0,5, und ich den ersten Abschnitt mache, 10 Minuten lang, dann habe ich eine gewisse Herzfrequenz schon erreicht. mach dann 2 Minuten Pause, lauf dann den nächsten Abschnitt in derselben Zeit, passiert es da schon relativ schnell, dass ich dann schon wieder in den roten Bereich abdrifte. Also das heißt, vom ersten zum zweiten zum dritten Intervall mit dem gleichen Tempo sieht man, dass meine Herzfrequenz zu stark ansteigt und vom ersten Intervall bis zum letzten Intervall ist da einfach eine zu große Spannung oder Abweichung drin, dass man halt eben sagen muss, okay, das, was ich eigentlich mit dem Trainingsziel, also mit der Trainingseinheit erreichen wollte, ist wieder in den roten Bereich abgerutscht. Und das darf dann nicht passieren, weil roten Bereich kann ich, aber das, was ich halt eben trainieren muss, ist halt eben die Tempohärte bei einem, in Anführungszeichen, submaximalen Tempo gut konstant halten zu können, um die Schwelle letztendlich nachher verschieben zu können. Ja, also mega spannendes Thema. Ob das jetzt vielleicht zu viel Tiefe war für den einen oder anderen, der sagt, boah, nee, jetzt wird's aber auch kompliziert. Aber so einfach wie Laufen dann auch oft ist, ist Trainingssteuerung tatsächlich nachher wirklich Feintuning und auch wirklich, muss man dann auch wirklich zwischen den Zeilen lesen und halt eben nicht einfach sagen, oh, ich mache jetzt 3x10 Minuten Schwelle oder ich mache 5x1000 oder ich mache jetzt 10x400. Es muss immer so einen Sinn dahinter geben, was wollen wir eigentlich erreichen, was wollen wir trainieren. Und ich werde auch mal hier unter diese Folge, beziehungsweise werde ich einen Link reinpacken, da könnt ihr in die Community reinschauen, da poste ich nach dieser Folge, poste ich mal die Leistungsdiagnostik, dann seht ihr mal so einen Auszug, wie sieht das Ganze aus, was für ein Stoffwechseltyp bin ich eher derjenige, der eine maximale VO2 Max hat und da sieht man dann ganz klar, sieht man, dass meine Grundlage ganz gut ist, mein VO2 Max ist gut, aber halt eben meine Tempohärte ist extrem schlecht. Und das gilt es halt eben zu trainieren. Und was an dem Sensor cool ist, diesen Sensor nutze ich dann jetzt immer beim Training und habe den halt eben während meiner Trainingseinheit auf der Muskulatur. Und ich sehe halt live im Training, wenn ich jetzt beispielsweise 220 Watt fahre, sehe ich, okay, wie verhält sich jetzt der Sauerstoffgehalt in der Muskelzelle, ne? Und ich kann dann wirklich live sehen, okay, muss ich ein bisschen mehr Watt oder ein bisschen weniger. Das ist sehr, sehr, sehr viel Feintuning schon. Und viele werden auch nicht die Möglichkeit haben, das nutzen zu können. Braucht man das? Nein, man braucht es in der Regel, braucht man es eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich Leute, die lieben Zahlen, Daten, Fakten. Ich gehöre eigentlich nicht dazu. Aber weil es halt eben schon mein ganzes Leben lang mich begleitet, bin ich natürlich dann da schon ein bisschen nerdig unterwegs, weil es mich dann auch wirklich interessiert. Aber mir hilft es tatsächlich für mein eigenes Training besser zu steuern. Und dann kommt halt eben alles zusammen, ne? Und jetzt habe ich halt eben die Möglichkeit, das live während des Trainings. Und an dieser Stelle, falls ihr aus meiner Nähe seid und ihr sagt, ich würde schon mal gerne eine Leistungsdiagnostik machen, Alex, besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass ihr das bei mir machen könnt. Und ich werde also so ein Kombipakete machen, dass man heißt, okay, wir machen mit dem Sensor, um einfach zu schauen, ne, mit Herzfrequenz plus dem Sensor an der Oberschenkelmuskulatur zu sehen, wir machen einen Stufentest, plus halt eben noch eine Laufanalyse, ne, wir filmen den Laufstil, dann habt ihr eine sehr, 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 sehr gute Diagnostik, die letztendlich euer weiteres Training super weiterbringen kann, weil ihr halt eben an eurer Lauftechnik arbeiten könnt und letztendlich auch eure Zonen habt, wo ihr wisst, okay, das ist jetzt vielleicht der limitierende Faktor in der Muskulatur, wo ist das bei welcher Herzfrequenz und dass ihr halt eben mal so einen Test machen könnt. Also wenn ihr da Interesse habt, dann auch da gerne einfach mal schreiben, melden, ne, über meine Seite schnellerwerden.de, einfach Kontaktformular ausfüllen, ne, oder ihr geht über Instagram, über meinen Link und bucht mal ein kostenloses Erstgespräch. Auch da könnt ihr eure Ziele und Wünsche eintragen, ne, und dann tauschen wir uns einfach mal aus. Ja, so viel zur Leistungsdiagnostik. Und ja, ich habe euch mein Leid geklagt, dass ich jetzt wieder anfangen kann oder zu trainieren, dass mich das echt so ein bisschen rausgerissen hat. Und ich bin jetzt froh, dass ich da wieder Struktur drin habe, dass ich jetzt wirklich klein anfange, aber versuche konsequent dran zu bleiben. Das ist ja immer das Geheimnis für Erfolg, ne? Nicht einmal hart trainieren und dann 3 Wochen nicht, sondern kontinuierlich dranbleiben und das mit einer guten Leistungsdiagnostik, um einen Status quo festhalten zu können. Apropos, muss es Design? Ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, nein, bei allen anderen Athleten, die generell irgendwie mit dem Training starten wollen, macht es trotzdem Sinn, mal so einen Test zu machen, wie einen Feldstufentest, ja, oder einen 1000-Meter-Test, auch das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, ne, um einfach zu sehen, wo sind denn eure Bereiche, wo ist denn euer Schwellentempo, auch das hilft natürlich extrem, um damit eine sehr, sehr gute Trainingssteuerung zu machen. Ja, also das soll jetzt nicht bedeuten, dass das nur mit solchen Tools möglich ist. Nein, zu 95% ist es so, dass man mit dem Feldstufentest und mit so einem 1000-Meter-Test wirklich extrem gute Werte rausbekommt, wo man mit auch ja optimal trainiert in seinen Zonen. Und vielleicht sind es nur maximal 5%, wo es dann kleine Abweichungen gibt, wenn man dann eine wirkliche Diagnostik macht. Aber auch hier ist es natürlich wieder mit Vorsicht zu genießen. Wie am Anfang gesagt, ne, unter welchen Bedingungen wird diese Diagnostik gemacht? Habe ich die Maske an? Bin ich drinnen? Bin ich vielleicht nervös? Bin ich vielleicht mit einem erhöhten Puls unterwegs? Vielleicht wird das Laktat nicht so gut aus dem Ohrläppchen abgenommen, ne, und so weiter. Und dann, ja, die 5%, die man letztendlich über diese Leistungsanalyse vielleicht wieder rausholen will, weil man vielleicht exakte Werte hat, kann man dann auch vielleicht dadurch wieder zunichte machen. Deswegen macht auf jeden Fall einen Einstufungstest wie 30 Minuten oder 1000 Meter Test für eure Zonen. Und für alle, die mehr wissen wollen, die so wissen wollen, wie so eine Analyse aussieht, befasst euch auch gerne mit dieser neuen Methode, die ich euch heute vorgestellt habe. Ich finde sie wirklich genial. Bin auch froh, dass ich mit TrainRed so eine Kooperation habe. Auch da werde ich auch in die Gruppe packen, in die Bright-Gruppe. Ne? Da gibt es jetzt nur noch eine Gruppe, wo ihr mal reinschauen könnt. Da werde ich halt eben alle Inhalte auch zum Podcast teilen. Da findet ihr auch nochmal einen Rabattcode, falls ihr euch für dieses Gerät interessiert, bekommt ihr da auch nochmal 10%. Er ist nicht ganz so günstig. Ne? Wir bewegen uns da, glaube ich, bei um die 670 € oder so. Also schon ein stolzer Preis für ein Otto Normalverbraucher, der sagt, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Da sage ich ganz ehrlich, wer es kann, wer es möchte, hat da ein geiles Tool. Wer noch nicht bei mir im Training ist und sagt, soll ich mir sowas holen, der investiert lieber das Geld, um damit lange mit mir trainieren zu können. Dann hat er am Ende des Tages einen super Trainingsplan, ein super Coaching und erreicht auch seine Ziele. Also in dem Sinne bin ich für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören und was nächste Woche kommt, weiß ich noch nicht. Überlege ich mir mal. Vielleicht habt ihr ja noch spannende Themen. Also vielen Dank, ihr Lieben. Also wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.